Radio Island.
Herzlich willkommen zur nächsten und zwar 58. Sendung von Radio Island. Wir haben zwei große Beiträge für euch dabei. In unserem ersten geht es um eine Postkartenaktion zu alltäglicher Diskriminierung und Ausgrenzung. Die wurde vom Coney Island initiiert und von der Stadt gefördert. Und auf einer Postkarte wird die Leipziger Volkszeitung als Zentralorgan bezeichnet und ihr wird eine Berichterstattung vorgeworfen, die sich gegen Migrantinnen richtet. Und das brachte dem Coney Island einige Probleme ein. Die Stadt fordert nun das Geld für den Druck der Karte zurück und verstrickt sich dabei in zahlreiche Widersprüche, um ihr eigenes Handeln zu rechtfertigen. Im zweiten Beitrag handelt es sich dann um ein Interview mit dem Partykollektiv Homo Electric. Aber nun erstmal zum ersten Beitrag zur Postkartenaktion.
Die Kampagne Leipzig Aufsehen vom Coney Island tritt seit Ende letzten Jahres an die Öffentlichkeit. Mit Workshops, einer Internetseite und einer Postkartenaktion will das Projekt rechte Denk- und Verhaltensweisen speziell in Leipzig thematisieren. In Diskussionsrunden wurde überlegt, welche Probleme es in Leipzig gibt. Schnell kam man zu dem Entschluss, dass der sogenannte Alltagsrassismus im Mittelpunkt stehen soll. Die Aufmerksamkeit ist also nicht so sehr auf rechte Auffälligkeit und Gewalt gerichtet, sondern die Kampagne will vor allem zeigen, wie Ausgrenzung und Diskriminierung im Leipziger Alltag vorkommt. 5 unterschiedliche Postkartenmotive sollen das zum Ausdruck bringen. Eines davon erklärt uns Katharina Hamann, Projektkoordinatorin von Leipzig Aufsehen.
Also wir haben eine Postkarte gemacht zum öffentlichen Raum, zur Innenstadt, und die heißt Leipzig toleriert keine Obdachlosen in der Innenstadt. Und darauf sind Bänke zu sehen von Haltestellen aus der Fußgängerzone zum Beispiel, auf die halt so konzipiert sind, dass niemand darauf sich lange ausruhen kann, dass man darauf nicht liegen kann. Und wir wollten eigentlich halt ein Motiv wählen, was nicht so naheliegend ist, wollten aber thematisieren, wie Innenstadt zu einer Konsumzone auch konstruiert wird und dazu eben auch so städtebauliche Sachen benutzt werden. Und da geht es auf der Postkarte, vorne auf der Seite zwar um Obdachlose, aber hinten drauf gibt es auch noch einen kurzen erklärenden Text, wo es schon klar gemacht wird, dass es eben, also dass sowohl Obdachlose als auch Skater und so weiter halt, versucht werden, aus Konsumzonen rauszuhalten.
Ein anderes Kartenmotiv zeigt Migrantinnen auf der Bühne. Kritisiert wird hier deren Ausgrenzung als exotisch oder kriminell. Außerdem setzen sich die Karten auseinander mit rechten Sprüchen im Alltag, mit Nazis im Fußballstadion und mit der Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung. Auf der Internetseite der Kampagne kann man zu jeder Postkarte einen erklärenden Text nachlesen. Gefördert wird das Ganze vom lokalen Aktionsplan Leipzig. Der wiederum ist Teil des Bundesprogramms Vielfalt tut gut vom Familienministerium. Die staatliche Initiative will Projekte fördern, die sich für Toleranz und Vielfalt stark machen und sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und den sogenannten Rechtsextremismus engagieren. Mit ihrer finanziellen Unterstützung konnte das Projekt realisiert werden und die Postkarten in einer Auflage von 36.000 Stück verteilt werden. Mit dem Ergebnis sind die Initiatoren von Leipzig Aufsehen bisher größtenteils zufrieden.
Also wir haben jetzt auf unsere Postkarten schon relativ viel gutes Feedback bekommen, sowohl so in Gesprächen und Leute, die erzählt haben, dass Freundinnen und Freunde von ihnen die Karten gesehen haben und die ganz cool fanden. Und dann haben wir auch auf unserer Internetseite ziemlich viele Kommentare bekommen. Und da ist jetzt viel Positives, aber natürlich auch so kritische Anmerkungen und auch so ein paar negative Bemerkungen wie, was soll denn das überhaupt? Im Großen und Ganzen hatten wir jetzt schon eher das Gefühl, dass es gut ankommt. Und auch die Kritik der Leute ist jetzt eher so, dass wir sagen würden, ja, naja, da haben wir schon auch was erreicht. Also, dass Leute finden, das greift sie an oder fühlen sich angesprochen und wollen das abwenden, das ist ja auch was wir damit erreichen wollen.
Ein Kartenmotiv sorgte allerdings für enorme Probleme und die Kritik kommt ausgerechnet aus der Ecke, die das Projekt gefördert hat, die Stadt Leipzig und das Familienministerium. Auf der Vorderseite der Karte ist zu lesen, Leipzig toleriert ein Zentralorgan, dazu Abbildung der Leipziger Volkszeitung LVZ. Personen lesen die Zeitung, sie steckt in Briefkästen und Zeitungsständern. Auf der Rückseite der Karte ein kurzer Erklärungstext. Die publizistische Monopolstellung der LVZ spreche nicht für eine Vielfalt in Leipzig und die Zeitung sei schon häufig kritisiert worden wegen ihrer tendenziösen Berichterstattung, besonders gegen Migrantinnen. Anscheinend sind Stadt und Ministerium nicht einverstanden mit dieser Karte, denn sie fordern einen Teil der Druckkosten zurück und verbieten, dass die Karte mit dem Förderhinweis weiterhin verteilt wird. Wenn man nach den Hintergründen dieser Zensur fragt, machen Stadt und Ministerium dicht. Das Conner Island suchte mehrfach die inhaltliche Auseinandersetzung und wurde dabei immer wieder auf das Treffen vertröstet, was zwischen Conner Island und dem zuständigen Bürgermeister für Soziales, Thomas Fabian, stattfinden sollte. Das Ergebnis des Treffens war für die Initiatoren der Kampagne aber sehr enttäuschend. Diskutiert wurde dort nicht. Die Stadt teilte dem Conner Island lediglich ihre Entscheidung mit.
Es wurde wirklich nichts zu dem Projekt gesagt. Also, es war dann klar natürlich, dass es bei der einen Postkarte um die LVZ-Postkarte geht, aber auch das, also da wurde gar nichts zu gesagt. Es wurde sich zu keinem von unseren Texten, zu unseren Inhalten, warum wir irgendwas gemacht haben oder so geäußert. Das wurde wirklich rein auf einen bürokratischen Verwaltungsakt runtergebrochen, als ginge es nicht um Inhalte.
Und auch wir hatten wenig Erfolg bei unserer Recherche. Bürgermeister Fabian hat laut Sekretariat keine Zeit oder keine Lust, ein Interview zu geben und delegiert die Anfrage weiter an den Jugendamtsleiter Haller, der ausgerechnet an diesem Tag seinen Urlaub antritt, also nicht befragt werden kann. Eine Anfrage bei der Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention wird mit der Begründung abgebügelt, man sei nicht aussageberechtigt. Ähnlich redefreudig ist auch das Familienministerium. Nachdem die Zuständigkeit über Sechsecken weitergereicht wird, erreichen wir den stellvertretenden Pressesprecher Jens Floßdorf, der uns jedoch nur ein Hintergrundgespräch anbietet, was wir nicht aufzeichnen dürfen. Hier erfahren wir jedoch zumindest die offiziellen Gründe des Ministeriums, warum die LVZ-Karte zurückgezogen werden soll. Obwohl Pressesprecher Floßdorf die Aussage der Karte nicht verstanden habe, entspreche sie nicht der pluralistischen Auffassung von Argument und Gegenargument und sei keine Form der demokratischen Auseinandersetzung, da sie zu pauschal sei. Dabei betont er mehrmals, dass nicht jede kritische Auseinandersetzung mit Medien grundsätzlich tabu sei, weshalb auch der zur Karte gehörige Text auf der Internetseite nicht vom Ministerium kritisiert wird. Dass die Form der Auseinandersetzung aber differenziert sein müsse, was hier nicht der Fall sei. Ansonsten argumentiert Floßdorf bürokratisch. Die Karte sei nicht zuwendungsfähig im Sinne der Förderrichtlinien. Die Rückforderung des Geldes sei ein normaler Vorgang und im Namen des Steuerzahlers. Auch die Stadt stellt ihre Entscheidung im offiziellen Gespräch mit dem Conner Island als Verwaltungsakt dar. Man leite die Forderung des Ministeriums nur an das Conner Island weiter. Im internen Gespräch zwischen Conner Island und Vertreterin der Stadt wird jedoch deutlich, dass man es sich mit der LVZ nicht verscherzen wolle.
Uns gegenüber wurde als Begründung lediglich bisher gesagt, dass die LVZ ein wichtiger Medienpartner ist, auch für den lokalen Aktionsplan und dieses gute Verhältnis nicht belastet werden soll. Und das ist die Begründung, die wir von der Stadt bekommen haben, warum wir die Postkarte zurückziehen sollen, warum wir das aus dem Internet nehmen sollen. Es ist halt Wahlkampf, das merkt man, egal mit wem wir reden. Und so ist das halt für diese ganzen SPD-Politiker offenbar sehr wichtig, wie die LVZ gerade zu ihnen steht, weil es eben Wahlkampf ist und sie sich eh immer nicht so gut behandelt fühlen.
Die Rolle der LVZ bei der ganzen Sache ist also etwas unklar. Laut Ministerium hat sich ein Korrespondent der Zeitung an sie gewandt und sie über die Karte informiert, ohne jedoch irgendwelche Forderungen zu stellen. Aufgrund der Befürchtung der Stadt, das gute Verhältnis mit der LVZ zu gefährden, muss jedoch bezweifelt werden, dass die Stadt bei ihrer Entscheidung nicht unter Druck stand. Obwohl die Postkarte nun als einseitig und undifferenziert dargestellt wird, scheint die Kritik an der LVZ nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Schon im Jahr 2000 gab die Stadt selbst, also der damalige Ausländerbeauftragte, den Auftrag, die Berichterstattung der LVZ über Migrantinnen zu untersuchen. Laut dieser Studie werden in der LVZ ausländische Tatverdächtige besonders herausgestellt, wohingegen die Nationalität deutscher Tatverdächtiger nicht genannt wird. Außerdem nutzt die LVZ eine unpassende Sprachwahl und nennt grundsätzlich Nationalitäten, obwohl dies laut Pressekodex nur gemacht werden soll, wenn es wichtig für den Sachverhalt ist. Auch das Antidiskriminierungsbüro Leipzig beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit der Berichterstattung der LVZ. Besonders die Darstellung des sogenannten Disco-Krieges fanden sie problematisch, weshalb sie sich direkt an die LVZ gewandt haben und eine Beschwerde beim Deutschen Presserat eingereicht haben.
Damals ging es ja um die Auseinandersetzung im Rahmen von Innenstadtdiskotheken oder im Umfeld von Innenstadtdiskotheken, wo wir als Antidiskriminierungsbüro zusammen mit der Opferberatung von Amal und der RAA Leipzig eine Indizierung des Konflikts gesehen haben in der Berichterstattung, also eine sehr klare Festlegung von zwei konkurrierenden Gruppen, wo die eine als deutsche Security und die anderen pauschal als Ausländer bezeichnet worden sind, verbunden dann damit, aus dieser Gruppe der Ausländer eine kriminelle Gruppe zu machen. Und problematisch war unter anderem daran, dass diejenigen, die als Ausländer bezeichnet worden sind, zugewanderte Migrantinnen sind, durchaus also Leipziger Bürger, die aber im Verständnis der LVZ oder in den Artikeln, die wir damals kritisiert haben, immer noch als die anderen, als die große Gruppe der nicht zugehörigen Gefährlichen, die Gefahr und Kriminalität nach Leipzig erst tragen, so bezeichnet wurden.
Die Antidiskriminierungsrichtlinie des Presserats ist anscheinend aber Auslegungssache. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Ein Grund dafür könnte darin ausgemacht werden, dass Diskriminierung in Institutionen wie Medien versteckter auftritt, als dies bei der plumpen Propaganda von NPD und Co. der Fall ist. Wie sich Diskriminierung bei der LVZ dennoch äußert und wie alternativ berichtet werden könnte, erzählt Astrid vom Antidiskriminierungsbüro.
Also es gibt immer mal wieder Artikel, die so Stereotype bedienen über die normalen, guten, weißen Deutschen und die bösen Ausländer. Und es erscheint auch nach wie vor so, als wenn die Leipziger Wohnbevölkerung tatsächlich so verstanden wird, dass sie weiß ist und seit Generationen hier lebt. Also da hat man immer wieder das Gefühl, dass zumindest bei einzelnen Journalisten, die dort schreiben können, dass nach wie vor nicht angekommen ist, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass auch Leipzig natürlich durch Einwanderung geprägt wird und dass es sich nicht hierbei um Leute handelt, die morgen wieder gehen werden, sondern die hier bleiben und auch Probleme haben wie du und ich. Und ich denke, auch da ist ein Defizit. Es gibt auf der einen Seite diese Stereotype, also entweder die Kriminalität, die Gewalttätigkeit oder aber so ein exotisches Bild von einer ganz bestimmten Kultur, die als Bereicherung gesehen wird, die bunt und lebendig ist, aber immer das andere bleibt, nicht Teil der hiesigen Kultur werden kann. Und was fehlt, ist meiner Meinung nach die Normalität des Lebens, eben zu zeigen, dass Leute genauso hier arbeiten gehen, dass sie Jobs haben, dass sie ähnliche Probleme haben. Und was auch wünschenswert wäre, wäre über besondere Probleme natürlich zu berichten. Also das geht los mit Zurückweisungen bei Bewerbungen um einen Arbeitsplatz, Abweisungen durch Vermieter, weil derjenige Vorbehalte gegenüber Ausländern hat und zieht sich eben in alltägliche Bereiche. Und auch da sollte die Perspektive von Leuten, die hier leben und sich als Teil der deutschen Gesellschaft begreifen, auch gezeigt werden.
Die Stadt will sich mit einer solchen Kritik aber anscheinend nicht weiter auseinandersetzen. Das wird auch dadurch deutlich, dass die gesamte Verantwortung für die umstrittene Karte auf das Conner Island übertragen wird. Dabei verstrickt sich die Stadt in unübersehbare Widersprüche. Der Kampagne Leipzig Aufsehen wirft sie vor, nicht alle Kartenmotive vor dem Druck vorgelegt zu haben. Dies habe man laut Conner Island nach Aufforderung getan. Da waren die Postkarten zwar schon im Druck, aber noch nicht verteilt. Durch die Weihnachtspause landeten die Karten jedoch erst nach der Verteilung auf dem Tisch der Fachstelle für Extremismus. Dem Ministerium serviert die Stadt aber anscheinend noch eine ganz andere Version. Der Pressesprecher des Ministeriums, Jens Flusdorf, zitiert aus einem internen Schreiben der Stadt ans Ministerium. Demnach habe es am 18. Dezember ein Treffen zwischen Stadt und Conner Island gegeben, bei dem der Stadt alle Postkartenmotive und die Internetpräsenz vorgezeigt wurden. Bei diesem Gespräch sei dem Conner Island von der Koordinierungsstelle untersagt worden, die LVZ-Karte zu drucken. Die hätten die Karte dann gegen den Willen der Stadt trotzdem gedruckt. Laut Katharina Hamann von Leipzig Aufsehen hat es dieses Treffen aber nie gegeben. Der Einwand gegen die Karte sei erst nach dem Druck geäußert worden.
Das erste Mal, dass wir was zur LVZ-Karte gehört haben, von der Stadt, also von der Fachstelle, war am 7. Januar, glaube ich, als wir hingefahren sind, nachdem wir eine Mail gekriegt haben, wir sollen die Postkarten nicht mehr verteilen und nachdem wir eine Mail gekriegt haben, dass wir die Sachen aus dem Internet nehmen sollen und da war noch nicht mal die Rede von der LVZ in den Mails. Da wurde nur gesagt, wir sollen das und das machen Und dann sind wir hingefahren, weil wir wissen wollten, was das Problem war. Und in dem Gespräch haben wir das erste Mal davon gehört, dass es ein Problem mit der LVZ-Karte gibt.
Der Umgang der Stadt mit der Kampagne zeigt, dass es anscheinend ungeschriebene Regeln gibt, wen man kritisieren darf und wen nicht. Somit scheint die Frage berechtigt, ob das Leipziger Label als Ort der Vielfalt nur eine Fassade ist. Hinter der steht die Stadt zwar gut da, weil sie sich gegen Nazis engagiert, aber Kritik an den alltäglichen Erscheinungen von Rassismus hat hier eben nur bedingt Platz. Es bleibt offen, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Auch das Conner Island hat darüber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Wir hatten gedacht, dass nur mal diskutiert wird und auch mal auf unsere Argumente eingegangen wird und wir dann eine klare Stellungnahme haben, was die Stadt an unserem Projekt gut findet, was sie vielleicht nicht so gut finden, dass man sich darüber auseinandersetzt. Das hat nicht stattgefunden. Und wir sind aus dem Gespräch relativ entsetzt rausgegangen, aber wir wissen jetzt noch nicht so genau. Also wir werden sicherlich auf der Internetseite demnächst veröffentlichen, wie der Vorgang war, wie der sich für uns darstellt. Und ich denke, vermutlich werden wir die Postkarte wieder online stellen, aber es ist noch nicht entschieden. Und wir werden uns sicherlich auch nochmal an die Unterstützerinnen und die anderen LAP-Projekte wenden, um denen zu sagen, wie das gelaufen ist. Aber wir haben noch nicht entschieden, auch ob wir, wenn wir eine Rückmittelforderung kriegen, ob wir da in Widerspruch gehen oder nicht. Das kommt auch sicherlich darauf an, wie die dann begründet ist. Also ganz ohne Begründung kann die uns eigentlich auch nicht zugestellt werden und dann muss man sich das angucken. Aber da geht es natürlich um den Betrag, der ist so gering, dass wir auch gucken, was für ein Aufwand sich da lohnt.
Das war unser Beitrag zur Postkartenaktion des Coney Islands. Und wer mehr über die Kampagne Leipzig Aufsehen erfahren möchte, der schaut einfach auf die Website unter aufsehen.conny-leipzig.de. Das war der Track Dumpf, ausgesucht vom nicht kommerziellen Partykollektiv Homo Electric aus Leipzig, die es jetzt schon fast 9 Jahre lang gibt. Im Sommer organisieren die Leute von Homo E Raves unter freiem Sternenhimmel bis zum Sonnenaufgang und bei schlechterem Wetter laden sie zum Beispiel in alten Fabrikgeländen zum Tanz. Und das nicht nur in Leipzig. Sie verstehen sich selbst als queeres Projekt und wollen die Leute bei meist minimaltechnoider Musik zum Tanzen und zum Nachdenken bringen. In der vergangenen Zeit hatten sie eine kleine Reflexionsphase und das Ergebnis? Homo Electric wird es auch weiterhin geben, Veränderungen aber auch. Bei Radio Island haben Antje und Mirko von Homo Electric die spannenden Fragen beantwortet.
Eure Partys werden immer relativ inoffiziell angekündigt, entweder über so ein bisschen uneindeutige Flyer oder auch auf der Internetseite so ein bisschen verschlüsselt. Sozusagen, obwohl ihr euch nicht super offiziell ankündigt, kommen dann letztendlich, sind eure Partys immer in aller Munde in der Szene und es kommen trotzdem total viele Leute. Wie erklärt ihr euch denn euren Erfolg?
Also angefangen haben die Partys ja mit wirklich wenig Publikum. Oh, und es ist über die ganzen Jahre jetzt einfach mal gewachsen. Sicherlich auch durch so Teilnahmen an anderen Geschichten, wie zum Beispiel Fusion oder die Unterstützung bei Soli-Partys und so weiter, dass halt irgendwie dieser Name auch sich so ein bisschen etabliert hat, Homo Electric.
Ja, und gleichzeitig finde ich, muss man aber auch immer sagen, dass es irgendwie, wenn es um Minimal-Techno oder sowieso Techno feiern geht, dass das auf jeden Fall eine Kultur ist, die gerade ganz groß gewachsen ist in den letzten Jahren. So, es gibt halt einen ziemlichen Hype, so was glaube ich auch ziemlich viel damit, also dazu beiträgt, dass egal welche Techno-Party stattfinden, dass die sowieso gerade ziemlich überlaufen sind.
Dann kann man sagen, dass ihr euch eigentlich als ein unkommerzielles Party-Kollektiv versteht. Wie würdet ihr das konkret erklären? Oder was versteht ihr darunter?
Dieses Unkommerzielle drückt sich auch dadurch aus, zum Beispiel, dass irgendwie keine Gagen gezahlt werden oder wir auch persönlich da nicht irgendwas dran verdienen. Und sogar die DJs nicht irgendwie entlohnt werden, außer jetzt so mit Geschenken oder Fahrtkosten natürlich.
Richtig, ja.
Ja, außerdem kann man auch ein bisschen, ist so der Anspruch auch natürlich, den Eintritt so niedrig wie möglich zu halten, also dass damit sich irgendwie niemand ausgeschlossen fühlen kann über Geld. Also weil wir natürlich auch Leute erreichen wollen, die jetzt nicht irgendwie ganz viel Geld in der Tasche haben und jedes Wochenende 10 Euro ausgeben.
Ja, also das ist so der größte Unterschied, glaube ich, zu so kommerziellen elektronischen Tanzveranstaltungen, wo da meistens so ein DJ im Vordergrund steht oder halt, was weiß ich, wo man dann 10 Euro Eintritt bezahlt, um halt in diesen Club reinzukommen. So, das ist halt genau das, was es halt auch der Homoelektrik halt nicht geben soll.
Geht es jetzt zum einen auch um Musik und um Tanzen, und inwiefern würdet ihr denn so eine Veranstaltung auch als was Politisches sehen?
In einer gewissen Weise wirkt natürlich auch so eine Homoelektrik-Veranstaltung politisch. Also sei es gesundheitspolitisch, indem wir schon irgendwie auch so ein bisschen drauf achten und Leuten auch so ein Gespür dafür geben wollen, wie sie irgendwie zum Beispiel mit sich und lauter Musik umgehen, zum Beispiel dadurch, dass Ohrenstöpsel ausliegen, oder Umgang mit Drogen thematisiert wird oder auch so eine Art safer Sex-Problematik immer eine Rolle spielt, natürlich auch so auf so Partys. Andersrum auch politisch im Sozialen auf jeden Fall, also was das Queere, den queeren Ansatz betrifft zum Beispiel, ganz stark schon irgendwo einen Einfluss hat.
Ja, also dann gibt es noch eine andere Sache, also wenn wir zum Beispiel oder wenn Homoelektrik eingeladen wird von Projekten, die jetzt sagen, okay, wir sammeln für irgendeine Sache Geld, wir möchten gerne eine Party machen, wir möchten, dass ihr bei uns seid so und halt hier die Party mitveranstaltet. So, dann machen wir das halt gerne und wir, das läuft dann aber eher immer über so Koalitionen ab. Also, dass wir halt sozusagen entscheiden, okay, das ist ein Projekt, die fragen uns an, können wir mit dem Ansatz was anfangen, ist das eine Sache, die uns auch am Herzen liegt so, und das kann dann wirklich in ganz unterschiedliche Bereiche halt gehen so. Also, das können halt wirklich dann ganz klassische queere Themen sein, das können aber auch anders geartete politische Sachen sein, also dass wir dann genau halt angefragt werden und dann halt entscheiden jedes Mal in der Gruppe, ob das gut ist, ob wir da mitmachen wollen, ob das eine Sache ist, die wir unterstützen wollen. So. Und noch eine andere Sache, wo es wirklich dann politisch geht, ist, denke ich, wenn, also da wird es am augenscheinlichsten, finde ich, wenn dann Partys wirklich im öffentlichen Raum stattfinden, also wo es dann halt wirklich um so neue Räume besetzen, Freiräume erkämpfen geht. So. Und dann, finde ich, wird es also so am offensichtlichsten, dass die Party an sich sich selbst auch dann so mit so einem politischen Sendungsbewusstsein, was dann auch durch Lautstärke und sowas passiert, das kommt dann auch auf jeden Fall vor. So.
Auf jeden Fall, und das ist auch ein wichtiger Punkt, also wie ja, viele Leute auch in Leipzig inzwischen merken, die irgendwie so eine Partyveranstaltung organisieren wollen, dass irgendwie die Räume immer weniger werden und immer mehr kommerzielle Strukturen nur möglich sind. Und das war vor ein paar Jahren ja auch noch nicht so.
Also ich denke, es hat schon eine gewisse Wirkungsmacht auch, gerade dieses Besetzen von Räumen.
Und es weist auf jeden Fall auf die Problematik hin. Ob man dann wirklich stadtpolitisch wirklich was ändern kann, ist so das große Fragezeichen. Ja. Aber wenn man nicht präsent ist sozusagen, wissen wir ja alle, dann fällt es eh unter den Tisch.
Also es ist die letzten Jahre auf jeden Fall viel schwieriger geworden, Räume zu besetzen, was einerseits durch die Stadtpolitik, die sich verändert hat, oder unsere Sicherheitspolitik, das hat damit auf jeden Fall was zu tun. Und aber bei Homoelektrik, denke ich, bei den Veranstaltungen auf jeden Fall auch an den Besucherzahlen, die einfach angestiegen sind.
Wie sucht ihr die Räume dann unter anderem aus? Es ist ja zum Beispiel auch so, dass ihr jetzt im Conner Island, glaube ich, keine Veranstaltung machen würdet.
Wir haben mal eine gemacht, das war 2005. Inzwischen hat sich das verändert schon, dass also einige Leute, gar nicht alle aus der Gruppe, aber einige halt ganz klar sagen, nee, ich möchte dort nicht eine Veranstaltung machen, und das wird dann auch akzeptiert.
Ja, also ich glaube, in dem Fall geht es aber wirklich darum, halt auch, es geht ja seit ein paar Jahren halt dann wirklich darum, wirklich auch neue Orte zu finden und halt die Veranstaltungen halt immer an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. Wo wir halt sagen, so gut, nee, wir möchten halt eigentlich nicht an etablierten Orten, wo halt, also die jetzt auch, das Coney Island hat sich ja in den letzten Jahren auch wirklich als Ort etabliert für elektronische Tanzveranstaltungen, so, und das wäre jetzt für uns auch eher ein unspannender Ort, da nochmal eine Veranstaltung zu machen.
Vielleicht könnte das gerade auch nochmal ein bisschen konkreter formulieren, was denn so eine Party dann letztendlich für euch sein soll und welche Kritik ihr an so kommerziellen Techno-Veranstaltungen habt.
Naja, so eine Party soll natürlich erstmal eine Party sein, ne? Wo man hingeht und ganz viele Leute trifft. Natürlich Leute trifft, die man kennt, aber auch Leute trifft, die man noch nicht gesehen hat und mit denen man vielleicht aber trotzdem in Kontakt kommen kann. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass die Atmosphäre bei so einer Party so geschaffen wird, durch Licht, durch Deko, durch Akzeptanz und wie Leute sich gegenübertreten, dass das so einen Rahmen gibt, um selbst dort sein zu können. Also um sich nicht irgendwie an so eine vorgegebene Struktur, wie jetzt das oft zum Beispiel in einem kommerzielleren Club ist, anpassen zu müssen und mit seiner Gefühlslage oder seinen eigenen Problemen, die man vielleicht auch mitschleppt auf die Party, sich da alleine fühlt vielleicht, sondern dass Homo Electric irgendwie auch versucht, so das zu ermöglichen, dass man auch traurig auf eine Party gehen kann, auch Ansprechpartner dafür findet irgendwie und dann vielleicht sogar glücklich wieder geht.
Ja, also ich glaube, das ist halt genau das, was
zu füllen, oder?
Ja, also was ich halt auch vorhin meinte, so, dass es halt wirklich eher darum geht, einen Raum der Kommunikation zu schaffen. Also dass es halt wirklich darum geht, dass Begegnungen stattfinden können, unterschiedlichster Leute, die auch wirklich auf den Veranstaltungen dann halt da sind. So, das ist ein sehr heterogenes Publikum, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall, also ich meine, der Name ist halt Homo Electric, so kommt halt, wenn man sich anguckt, wie die ersten Veranstaltungen stattgefunden haben, halt wirklich auch eher aus einem Bedürfnis heraus, halt wirklich für ein queeres Publikum halt irgendwie einen Raum auch zu schaffen. So, das hat sich, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen verändert. So, und es geht dann auch wirklich darum, und das passiert wirklich sehr, sehr häufig, dass halt Leute unterschiedlichster sexueller Orientierung aufeinandertreffen und halt Begegnungen stattfinden, die unter einem, was weiß ich, unter einem Nebel irgendwie Homo-Party oder Lesben-Party oder halt ungelabelt, dann natürlich als Hetero-Veranstaltung, wo so eine Begegnung halt nicht stattfinden können.
Also das heißt, man kann sich das eigentlich so vorstellen, ihr versteht das schon so ein bisschen als queeres Projekt, aber sagt andererseits auch, es kommen super viele Leute zu euren Partys, ist ein total heterogenes Publikum und es funktioniert dann auch, ja?
Es funktioniert natürlich nicht immer, wie auf jeder Veranstaltung so, aber wie ich finde, es ist auf jeden Fall einer der wenigen Räume, wo so Begegnungen, solche Begegnungen stattfinden können. Hm. So, und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, warum die Party, glaube ich, auch, warum die auch dann so gut läuft. Oder das ist halt so Feedback, was wir halt bekommen von Leuten, die auch zum ersten Mal vielleicht da waren oder halt noch nicht so oft da waren. Dass halt immer gesagt wird, ja, also ich fühle mich da total wohl. Ich muss mich nicht irgendwie selbst definieren erstmal und mich halt irgendwie, was weiß ich, durch Style oder durch halt irgendwie eine Orientierung oder irgendwie ein Körperbild, so was ich halt habe, sondern das ist halt alles sehr, sehr niederschwellig so. Und das ist halt auf jeden Fall wirklich ein Raum da, um sich auszuprobieren, wie wir finden, und ein Raum da, um halt irgendwie mit Identität zu spielen so. Und das ist halt auf jeden Fall der Fokus, den wir halt drauflegen. So, da kommt, also der läuft, das ist auf jeden Fall ein Fokus, der genauso wichtig ist wie die Musik, die halt läuft. Irgendwie. Ja. Das spiegelt sich halt wieder, wie der Raum aussieht, den wir halt haben wollen, was für ein Motto wir haben, was für Themen wir promoten auf den Partys. So, es geht wirklich darum, da halt diesen Raum zu schaffen, der so offen ist wie möglich und dadurch halt wirklich dann auch, wo man halt wirklich dann auch spielen kann und sich ausprobieren kann.
Ja, und das Wichtigste ist irgendwie auch so ein liebevoller Umgang eigentlich miteinander. Also der vielleicht nicht immer rüberkommt, aber was uns auch schon bestätigt wurde von Leuten, die uns irgendwie das erste Mal mitbekommen oder ein paar Mal dabei waren und irgendwie sagen, ey, das ist eine schöne Atmosphäre. Also es wird irgendwie anders miteinander umgegangen. Ja. Es sollte keine Rempeleien geben, keine komischen Sprüche. Und wenn sowas natürlich doch ab und zu stattfindet, ist halt auch so eine Art Aufmerksamkeit da. Die wollen wir auch im Publikum wecken. Aufmerksam miteinander umzugehen und auch zu sagen, wenn irgendwas unangenehm wird und zu reagieren vor allem.
Ihr macht manchmal auch Veranstaltungen mit den Drug Scouts oder hängt da auch ein bisschen zusammen? Welche Rolle spielen denn Drogen bei den Partys oder inwiefern wird denn Drogenkonsum da thematisiert?
Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte vielleicht. Also es gibt oder es gab seit Jahren oder seitdem Homo Electric und seitdem die Drug Scouts existieren, gibt es auch eine ganz starke personelle Verknüpfung, sage ich mal, der Leute untereinander. Dann, also ich meine, Drogenkonsum findet auf jeder Party statt. So, also man kann ja sagen, selbst überall, wo Alkohol verkauft wird, findet Drogenkonsum statt. So. Es geht immer auf den Partys um eine akzeptierende Drogenpolitik. Und es geht natürlich immer darum, natürlich aufzuklären. So, aufzuklären über den Konsum, über die Wirkungsweisen, über, was weiß ich, Mischkonsum. Also halt wirklich, dass es halt darum geht, einen Raum zu schaffen, wo ja, aber akzeptierende Drogenarbeit in die Praxis das halt stattfindet und wo halt aber auch ganz viel Aufklärung halt gemacht wird. Und das zeigt sich immer dann am augenscheinlichsten, wenn die Scouts halt eingeladen werden für eine Veranstaltung, dann dort halt den Infostand machen, was weiß ich, ein Chill-Out machen, Chai verkaufen oder Chai nicht verkaufen, sondern ausschenken, sozusagen. Und,
ja. Also es ist ganz klar, dass Drogen konsumiert werden auf Homo Electric Partys. Da braucht man sich nichts vormachen, ist einfach so. Und das Wichtige für uns ist halt wirklich irgendwie zu gucken, dass die Leute da auch ein bisschen verantwortlich für sich reagieren oder agieren eigentlich. Und dass aber auch reagiert wird, wenn man das Gefühl hat, oh, dem geht es gerade gar nicht so gut oder der ist irgendwo drüber und trinkt aber weiter noch Schnaps oder so. Also wir haben zum Beispiel auch an unserer Bar eine Änderung eingeführt in den letzten 2 Jahren, war das, glaube ich, was vorher auch nicht so war. Wir hatten halt auch neben dem Bier auch Hartalk. Das haben wir jetzt geändert, weil wir zum Beispiel gesagt haben, okay, das wollen wir nicht noch weiter fördern. Die Leute können ihre Getränke selbst mitbringen. Wenn sie es brauchen, können sie das machen. Aber es gab halt Situationen, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt Leute, die können oder wollen nicht mit dem zum Beispiel Alkoholkonsum umgehen und sind dann aggressiv. Und das ist zum Beispiel irgendwas, was wir gar nicht wollen.
Dann gibt es euch ja jetzt schon seit fast 9 Jahren und ihr hattet auch gerade so ein bisschen so einen Reflexionsprozess. Was hat sich denn in dieser langen Zeit so ein bisschen bei euch verändert oder was habt ihr denn jetzt nochmal überdacht vielleicht?
Am Anfang war halt wirklich wichtig, so eine Party überhaupt zu etablieren, wo halt minimale elektronische Tanzmusik läuft. Das hat damals so ein bisschen gefehlt in Leipzig. Das ist inzwischen nicht mehr so. Es gibt viele Kollektive, die das so ein bisschen auch fördern. Von daher ist nicht mehr so dieses Hauptaugenmerk auf dieses, okay, wir wollen eine bestimmte Musikrichtung irgendwo auch haben, wo man tanzen gehen kann. Zweite wichtigste Sache am Anfang war ja dieser queere Ansatz, also auch sozusagen einen Raum zu schaffen, der jetzt mal fernab von Gay-Party oder anderen schwul-lesbischen Partys, die es gab, ja, ein Raum, der dafür da ist, wo man sich auch irgendwie wohlfühlt. So, das ist schon immer noch, steht auch immer noch im Vordergrund natürlich. Hat sich inzwischen halt, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, auch geändert, dadurch, dass das Publikum breiter geworden ist irgendwie auch. Aber was vielleicht auch so ein Zeichen dafür ist, dass halt die Thematik inzwischen auch irgendwo angekommen ist. Also, dass sich das so ein bisschen mehr vermischt, dass es nicht mehr so krass getrennt werden muss. Und das ist ja eigentlich so das Ziel. So. Ansonsten, ja, was hat sich verändert?
Naja, es hat sich auf jeden Fall einerseits die Gruppe hat sich verändert, damit haben sich auch die Themen verändert. Andererseits hat sich so die Feierkultur an sich irgendwie verändert. Techno ist irgendwie angekommen im Mainstream. Ja, es sind in Leipzig auch einfach mal jetzt im Laufe, gerade in den letzten Jahren, andere Partykollektive, also auch freie Partykollektive halt entstanden. So, also es ist vielfältiger geworden, die Szene, würde ich mal sagen. Und bei uns, jetzt vielleicht so ganz, ganz konkret, hat sich zum Beispiel verändert, dass wir zum Beispiel jahrelang so unsere Partys geplant haben, dass wir uns so eine Art Terminkalender gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir machen 5 bis 6 Veranstaltungen pro Jahr. Irgendwie davon finden hauptsächlich Veranstaltungen in Leipzig statt, aber halt, es gibt auch immer dann mal so Einladungen von außerhalb und wir haben uns dann so Termine gesetzt und haben dann immer zu den Terminen dann halt irgendwie einen Ort gesucht und ein Motto gesucht und irgendwie Inhalte gesucht. Und das hat halt in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich funktioniert. Also einerseits, weil die Orte so ein bisschen knapp werden und weil die Partys immer größer werden und wir haben jetzt für uns als Gruppe gesagt, ich finde, das kann man auch, kann man glaube ich auch sagen so, dass wir weg sind von diesem, okay, wir machen irgendwie uns 5 Termine pro Jahr hinzu, wir machen erst dann eine Party, wenn es halt Inhalte gibt, die wir transportieren wollen auf einer Party, die halt dann, das muss dann natürlich kommen von den einzelnen Leuten, die halt mitmachen, wenn plötzlich irgendwo ein Raum auftaucht, wenn wir angefragt werden so, aber das kann natürlich auch heißen, dass es halt zum Beispiel dieses Jahr vielleicht nur 2 Veranstaltungen geben wird, so, aber dass wir halt weg sind von diesem, okay, gut, wir machen uns vorher eine Art Gerüst und füllen das dann aus, hinzu, wir machen erst dann was, wenn irgendwie Inhalte von uns kommen und wenn es halt ein Bedürfnis auch von den Leuten gibt, die Party machen, halt eine Party zu machen.
Ja. Also gerade mit diesen Inhalten, das haben wir halt auch gemerkt, die sind ein bisschen verloren gegangen, kann man nicht sagen, das auf gar keinen Fall, aber es ist oft so gewesen, dass die Zeit da nicht mehr ausgereicht hat, um sich wirklich inhaltlich auseinanderzusetzen noch und das über eine Deko zum Beispiel in die Party reinzubringen, sodass es auch bemerkt wird. Weil man muss natürlich schon mehr offensichtlicher gestalten, damit auch Leute darauf aufmerksam werden. Ne? Also so einige sind schon sensibilisiert und die sehen dann auch kleine Sachen und finden das gut, aber viele durch die Massen jetzt kriegen das auch gar nicht mehr mit unbedingt, weil es dann doch nur um das Tanzen vielleicht geht bei einigen. Und wo wir dann so ein bisschen unzufrieden auch geworden sind selbst und gesagt haben, okay, wenn es jetzt wirklich nur noch um Musik geht und um Feiern, schon ja. um Feiern und schon natürlich in einem schönen Rahmen, aber dann reicht das nicht mehr. Das ist nicht alles so.
Also das ist nicht der Anspruch von Homo Electric, also der genau. seit Anfang an eigentlich da war, ja. glaube ich, und gewachsen ist und dann auch, finde ich, immer noch da sein muss. Mhm. So. Also da gibt es ansonsten ganz viele andere Veranstaltungen, die dann einfach, wo man einfach dann zum Feiern hingeht ja. irgendwie. Aber das soll das halt eben halt nicht nur sein. So. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie das halt jetzt funktioniert. Mhm. Irgendwie. Also das ist halt so ein bisschen, es steht so ein bisschen auf der Kippe. So. Also das hängt halt wirklich dann an den Leuten ab, die halt mitmachen. Und wir haben uns da selbst ganz viel Eigeninitiative gefordert für die Zukunft und so weiter. Also müssen wir mal gucken, also wie sich das so.
Also das heißt, ihr wollt für die Zukunft eigentlich wieder mehr die Inhalte ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und wie kann man sich das denn dann konkret vorstellen? Also ich stelle mir das eh generell ein bisschen schwierig vor, wie du es auch schon gesagt hast, bei so einer Party irgendwie Inhalte zu vermitteln. Und wenn ihr das gerade diskutiert habt, könnt ihr da irgendwie mal ein Beispiel sagen, wie ihr euch das zum Beispiel dann vorstellt?
Na, es gab so Beispiele zum, also über Video, na nicht Video, Video, mit Video haben wir kaum gearbeitet, aber über Dias zum Beispiel, ja, über das visuelle Denkimpulse zu geben, in dem, was man darstellt. Ne?
Ein Beispiel, haben wir mal ein Beispiel.
Oder wir hatten auch so Zettel, wo ganz viele Fragen drauf standen, die so alltägliche Sachen betrafen, wie man sich in Geschlechterrollen zum Beispiel verhält.
Also wie so eine Art Fragebogen, die dann ausliegen auf den Klos, auf den sich am Einlass, also alles sehr spielerisch auch eher. Und aber trotzdem halt so mit so Denkanstößen, genau, halt über so, was weiß ich, genau, Fragebögen oder halt Dias, die projiziert werden, wo dann auch Schrift eine Rolle spielt.
Oder gerade einfach mal nur ein Schriftzug, einfach drei Worte, die einen erstmal irgendwie anknallen und dann so, ah ja, was wollen die jetzt von mir, mal drüber nachdenken oder so. Also so eine Sachen wirken dann eher.
Aber heißt es jetzt, dass wir dann jetzt zukünftig die Homo Electric-Fans so ein bisschen enttäuschen müssen, weil es einfach nicht mehr so viele Partys geben wird?
Naja, das hat sich ja eh schon verändert. Also wir waren ja vor ein paar Jahren, haben wir ja sogar einmal im Monat eine Party gemacht. Das ist ja schon lange nicht mehr so, weil das auch natürlich viel zu viel Energie gezogen hat. Und das ist jetzt schon so ein Prozess, der in den letzten Monaten, glaube ich, viele Leute auch irgendwie auf die Füße gefallen ist, dass halt Homo Electric nicht mehr ständig präsent ist. Aber halt unter anderem dann auch wieder bei anderen Veranstaltungen mit präsent ist. Also wir unterstützen ja auch andere Projekte ab und zu.
Ja, oder es sind andere Projekte aus Homo Electric entstanden oder beziehungsweise genau. Leute, die halt irgendwie mit Homo Electric assoziiert sind, machen jetzt irgendwie selbst Veranstaltungen oder legen auf oder was weiß ich. Das auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall bei uns auch ein großes Thema gewesen. Also so eine Art, also jetzt bei unserer sozusagen Selbstidentitätsfindungskrise so ein bisschen. Also halt so diese Außenwahrnehmung. Und das kommt natürlich sehr oft vor, dass halt, oder das passiert uns eigentlich ständig, dass halt immer wieder gefragt wird, ja, wann ist denn mal wieder eine Homo Electric und so weiter. Und wir haben uns also ein bisschen von stressen lassen, glaube ich. Und wir haben dann auch gesagt, okay, gut, nee, wir müssen erstmal für uns selbst klarkommen, was wir eigentlich wollen. Und haben dann gesagt, okay, gut, ja, vielleicht sollten wir auch dann einfach fordern, den Do-it-yourself-Ansatz.
Genau, und halt zu sagen, selbst mal eine Party.
Leute nicht jammern und auf die nächste Homo Electric warten. So. Also es gibt in Leipzig einfach immer noch so viele Freiräume und es gibt Möglichkeiten, halt irgendwie relativ schnell ähnliche Sachen auf die Beine zu stellen, wie wir finden, so macht es euch selbst. So. Also es hört sich blöd an irgendwie, aber ich glaube, wir haben das für uns halt so geklärt, so, also wir können einfach mal gerade nicht mehr leisten, wollen das auch nicht, weil wir nicht einfach irgendwie Partys am laufenden Band
genau, ja, wir wollen halt keine Dienstleister sein.
Genau.
Und das
so, sondern wir wollen halt eher Inhalte irgendwie drin haben und schauen wir mal, was. Ja.
Also was es gibt, was jetzt nichts mit der Partystruktur zum Beispiel zu tun hat, ist halt irgendwie einmal im Monat so ein kleiner Ruhetag, wie wir ihn nennen. Das ist der letzte Montag im Monat jeweils. Und da ist dafür gedacht, dass man sich zum Beispiel einfach so mal trifft und so zusammen abhängt und miteinander redet und dann vielleicht auch wieder Ideen kommen, was gemacht werden könnte und vielleicht auch ein, zwei Leute dazukommen und sagen, hey, ich habe Lust, ich möchte auch mitmachen. Und das findet ja jeden letzten Montag halt in der Zwenkauerstraße 25 statt, in so einer Mini-Bar-Geschichte, wo alle herzlich willkommen sind auch. Und es wird schon auch weiter Partys geben, aber halt nicht wie am Fließband, wie Mirko schon meinte, ja. Also nicht so, wir wollen uns nicht als Dienstleister verstanden wissen.
Ja. Alles klar, gut, dann danke ich euch. Ja. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt?
Na, auf jeden Fall ist natürlich die Website jederzeit auch anzuschauen. Also da kann man ja auch im Archiv gucken, was für Flyer schon überall waren, was für Partys stattgefunden haben. Es gibt, glaube ich, auch immer noch das Fusion-Video auf der Seite, wo wir mit beteiligt waren. Ja. Ansonsten gibt es ein Trashboard, wo auch ein Gedankenaustausch stattfinden genau. kann zu verschiedenen Themen.
Und es gibt halt ganz schnell einen Link zu, zum Beispiel zu Giroton, zur Seite von, vom Giroverein, wo auf jeden Fall dann auch Partys angekündigt werden und Veranstaltungen angekündigt werden, die
uns am Herzen liegen.
Die uns am Herzen liegen, sozusagen. Wenn es halt keine Homonetik gibt, dann kann man da gerne raufschauen. Und das sind auf jeden Fall auch Veranstaltungen, die, ja, die, wir, die uns am Herzen liegen und die wir gerne promoten.
Genau, ja.
Ja, und da sind wir schon wieder am Ende von einer Sendung Radio Island. Und wer neugierig geworden ist auf die 58 weiteren Sendungen, der findet die unter www.public-ip.org.